Die Elektrifizierung schwerer Nutzfahrzeuge scheitert nicht primär an zu wenig Ladeinfrastruktur oder Netzkapazität. Der größere Hebel liegt darin, Transportfahrzeuge, Energiebedarf und Ladeprozesse integriert und digital zu steuern. Wer Ladeplanung nicht als Energiethema, sondern als Teil des operativen Logistikprozesses versteht, kann mit vorhandener Infrastruktur deutlich mehr erreichen. Das sage nicht ich, sondern das sagt Markus Kröger, der Geschäftsführer von K2 Mobility, der mit seiner Software Panion all das integriert steuert, um elektrische Trucks bestmöglich mobil zu halten. Und damit begrüße ich Sie zu dieser Ausgabe von E-Mobility Insights, der Podcast von Electrif. Passend zur Themenwoche Truck Charging geht es heute um die Frage, wie eine Digitalisierung der Logistikflotte die Elektrifizierung ermöglicht und das Laden zum Kinderspiel macht. Mein Name ist Peter Schwierz und wir gehen jetzt direkt rein in das Gespräch mit Markus Kröger von K2 Mobility. Herzlich willkommen hier bei E-Mobility Insights. Lieber Markus, wie geht's dir heute?
Hallo Peter, vielen Dank für die Einladung. Mir geht's hervorragend.
Das freut mich zu hören. Wir wollen über Elektromobilität in der Logistik sprechen. Und wenn man sich das so anschaut, dann hört man ja immer noch viele Logistiker sagen, ja, wir würden ja gerne elektrifizieren, aber so Ladeinfrastruktur und Netzanschlüsse im Depot, das reicht doch noch nicht. Ist das aus deiner Sicht hier so mal als Einstieg heute die ganze Wahrheit?
Ich glaube, es geht wesentlich mehr, als sich die Logistiker heutzutage zutrauen. Und das hängt damit zusammen, dass in der aktuellen Situation Logistiker einfach vorsichtig sind, was Risiken angeht. Wir haben eine schwierige Situation mit hohen Dieselpreisen, mit einer wirtschaftlich angespannten Situation. Die Logistiker, insbesondere Straßenlogistiker, arbeiten mit geringen Margen und da gibt es wenig Raum für Risiken. Nichtsdestotrotz verändert sich die Logistikbranche gerade radikal und Veränderungen bringen immer Chancen mit sich. Und es gibt einige Vertreter, einige Logistiker, Straßenlogistiker, die das erkannt haben und die sich das zunutze machen und die wir jetzt begleiten in der Elektrifizierung und im täglichen elektrischen Betrieb. Und da sehen wir, dass selbst mit Anschlussleistungen von 350 Kilowatt, 10, 12 E-Aktros regelmäßig, zuverlässig, wirtschaftlich betrieben werden.
Das ist ja schon mal eine Ansage. Ist das auch so eine Art Kernbotschaft schon an die Flottenbetreiber, die gerade noch zögern? Also dieses traut euch ruhig, da geht schon mehr, als ihr denkt?
Ja, das ist definitiv die Kernbotschaft. Und ich appelliere hier auch so ein bisschen an das Unternehmertum dieser Logistiker. Wie gesagt, Veränderungen haben immer Disruptionen zur Folge. Und Disruptionen können positiv genutzt werden. Die Unternehmer, die sich damit beschäftigen, die verstehen, was die Veränderungen für ihren Betrieb jeweils bedeuten, nutzen das zu ihrem Vorteil im Wettbewerb mit anderen Logistikern, in der Neugestaltung im Zweifel ihrer Kostenstrukturen, ihrer Betriebsabläufe. Und das ist mein Appell, dass man hier, und da sind wir eben Partner dieser Logistiker, gemeinsam schaut, was denn tatsächlich mit den aktuellen Situationen möglich ist.
Wenn man sich das aktuell so anschaut, dann ist ja der Prozess bei so Logistikern, die vielleicht jetzt gerade erst einsteigen, oft so dieses, ich bestelle erstmal ein Fahrzeug und dann gucke ich mal, wie das mit der Ladeinfrastruktur wird und danach kommt dann der Disponent und macht da so ein bisschen Transportplanung. Warum reicht es nicht, diese Welten getrennt voneinander zu betrachten, wie das heute manchmal noch passiert?
Elektrische LKWs haben nun mal längere Ladezeiten, das heißt Vorbereitungszeiten für den danach folgenden Trip. Es gibt geringere Reichweite. Es gibt höhere Abhängigkeiten eben von verfügbarer Ladeenergie, von Ladeinfrastruktur etc. Das heißt, so wie früher disponiert wurde, man hat einen Dieseltruck, man weiß, wie viel Ladevolumen dieser Truck hat, beziehungsweise welcher Fahrer zur Verfügung steht, welche anderen Touren bereits geplant sind und dann kann man dafür jetzt eine weitere Tour planen. Und da gibt es jetzt zusätzliche Abhängigkeiten bei elektrischen Trucks. Man muss wissen, wo geladen werden kann, beziehungsweise wie viel Ladeenergie jeweils gebraucht wird, mit was für einer Ladeenergie der Truck starten muss und wie viel Zeit dafür vorgesehen werden muss, der Vorbereitung. Insofern, das sind alles Faktoren, mit denen sich der Disponent in der Vergangenheit einfach nicht beschäftigen musste. Und unser Ziel ist es, mit unserer Software, die wir entwickelt haben, Panion Software, dass wir den Disponenten insofern dabei unterstützen, diese zusätzlichen Abhängigkeiten und Parameter, die berücksichtigt werden müssen, automatisiert für ihn quasi zu lösen und mit einzubinden.
Also ihr bringt im Grunde, wenn ich das richtig verstehe, die Ladeprozesse, das Energiemanagement, die Tourenplanung, die Fahrzeugverfügbarkeit, alles miteinander zusammen. Was würde denn im Alltag passieren, wenn diese Dinge nicht miteinander verbunden sind?
Am Ende geht es ja auch bei elektrischen LKWs immer darum, dass Waren transportiert werden können. Das ist der eigentliche Kern, Sinn und Zweck des Unternehmens. Und da muss man anfangen. Ja, das heißt, das ist der Ausgangspunkt. Und das ist das oberste Ziel. Der Logistikbetrieb muss weiterhin reibungsfrei, unterbrechungsfrei, zuverlässig und vor allen Dingen auch wirtschaftlich betrieben werden. Das heißt, wenn ich mich nicht damit beschäftige, was denn der eigentliche Kernauftrag ist und das Thema Laden getrennt vom Transportieren sehe, dann habe ich immer das Problem, dass ich irgendwelche Annahmen treffen muss. Das heißt, ich muss Annahmen treffen, wie viel Zeit zur Verfügung stehen muss sozusagen oder wann die jeweiligen Abfahrtszeiten sind. Was, sagen wir mal, Standard-Mindestladestände sein müssen für jede Tour. Und diese Annahmen kommen dann an ihre Grenzen, wenn begrenzte Netzkapazitäten zur Verfügung stehen, wenn auch unvorhergesehene Zwischenfälle passieren. Das heißt, ein LKW kommt verspätet von einer Tour zurück. Es gibt vielleicht eine bestätigte Ladesäule, sodass halt die eigentlich erwartete Ladekapazität nicht erreicht wird. Und dann steht der Disponent eben vor unlösbaren Aufgaben, weil dann nämlich die Annahmen und die Regeln nicht mehr funktionieren. Und deswegen ist es wichtig, dass man tatsächlich diesen Kernbetrieb der Logistik und die damit verbundenen Informationen und Systeme, das heißt, wie sieht die Tour aus, wie viel Kilometer hat die Tour, was für Zuladung habe ich, was für Stops und Lieferfenster habe ich, das interpretieren im Zusammenhang mit dem Fahrzeug, was diese Tour ausführen soll. Das heißt, wie viel verbraucht dieses individuelle Fahrzeug? Wann ist das Fahrzeug zurück am Hof, beziehungsweise irgendwo an einem Ladepunkt entlang der Strecke? Mit was für einem Ladestand? Das sind alles Informationen, die quasi koordiniert werden müssen in Echtzeit, weil eben im tagtäglichen Logistikalltag nicht einmal alles läuft wie geplant, um dann darauf jeweils ad hoc entscheiden zu können, wie muss ich jetzt meine Ladestrategie gestalten. Dann kann ein Disponent weiterhin wie gewohnt seiner Aufgabe nachgehen und optimal den Kundenaufträgen gemäß entsprechend disponieren, ohne sich permanent Gedanken zu machen, gibt es eventuell Probleme mit ausreichender Ladung, beziehungsweise was passiert, wenn jetzt irgendwas passiert, was ich nicht vorhergesehen habe.
Ihr sprecht dabei von einem Integrated Charge Management bei Penyon. Das heißt für mich, wenn ich das interpretiere, nicht die Energieseite entscheidet im Grunde über das Laden oder den Energiebedarf oder die Bereitstellung, sondern das Fahrzeug oder die Fahrzeuge in so einer Flotte tun das. Also ihr denkt wirklich quasi aus der Fahrerkabine heraus, oder?
Richtig, aus der Fahrerkabine beziehungsweise eben vom Disponententisch. Also wie gesagt, das Problem ist in dem Moment, wo man von der Infrastruktur rein von der Ladeenergie denkt und nicht mit berücksichtigt, was eigentlich der Sinn und Zweck einer Ladung ist, nämlich den LKW so vorzubereiten und zu unterstützen, dass er den Logistikauftrag erfüllen kann. Dann gerät man immer in Situationen, wo Annahmen und Regeln zu kurz greifen, wo im Zweifel auch zu viel Puffer eingeplant wird, weil man nicht genau weiß, wie sich die Realität am Ende verhält. Und dieses Pufferproblem, das führt dazu, dass Unternehmen sagen, naja, ich habe halt, was weiß ich, 5 E-LKWs, die ziehen alle 400 Kilowatt, also brauche ich eine Anschlussleistung von 2 Megawatt, weil alle mehr oder weniger parallel laden können sollen und dann mit Fullspeed. Ja, und das ist natürlich vollkommen unnötig, wenn man verstanden hat, was denn eigentlich an Energie wann gebraucht wird. Die Entscheidung, wann welcher LKW wo wie viel lädt, ja, und wann er wieder fertig sein muss 100% abgestimmt werden auf den Logistikauftrag und nicht auf irgendwelche unabhängig davon bestehenden Regeln. Ja, und das ist das Geheimnis, wenn wir jetzt am Anfang davon gesprochen haben, kann man heute schon elektrisch fahren? Reichen denn Netzanschlusskapazitäten aus? Reicht die Ladeinfrastruktur entlang der Strecke aus? In vielen Fällen ja, weil man verstanden hat, wie sich tatsächlich die Realitäten der Logistik dann in einem Ladeplan widerspiegeln müssen, um das optimal zu nutzen. Ja, und wenn man das automatisiert macht, ja, und die digitalen Möglichkeiten nutzt, die nun mal verbundene LKWs, Telematik, beziehungsweise eben auch Transportmanagementsysteme heutzutage schon bieten, die es übrigens ja auch schon im Dieselzeitalter gab, die man aber gar nicht so sehr genutzt hat, dann kann man heute schon sehr profitabel und wesentlich häufiger elektrisch fahren, als das heute getan.
Welche Daten müssen denn zusammenkommen, damit so ein E-Truck oder eben auch ein E-Bus, ja, habt ihr ja auch bei euch im Portfolio, zuverlässig betrieben werden kann? Also was aggregiert ihr alles bei Penion, um sozusagen diese Entscheidung zu treffen, wann, wie, wo gefahren und geladen wird?
Also für die Planung einer Ladesession ist notwendig zu wissen, was denn nach der Ladesession passiert. Das heißt, der Abfahrtszeitpunkt gemäß dem entsprechenden Tourenplan, wie lange die nächste folgende Strecke sein soll, wie die Zuladung aussieht, wie die Lieferzeiten sind bei den jeweiligen belieferten Stationen, gegebenenfalls Lieferfenster. Das sind die Informationen, die die Logistik ausmacht. Die müssen wir kennen. Und jetzt haben wir durch unsere Echtzeitanbindung an die Telemetriesysteme der Fahrzeuge, sowohl historische Daten, wie hat dieses Fahrzeug in der Vergangenheit Energie verbraucht, unter bestimmten Bedingungen, ja, sei es jetzt Saisonalität, Temperatur, aber eben auch Topografie. Und wenn wir diese beiden Aspekte haben und wo ist das Fahrzeug jetzt, vorhersagen, wann ist das Fahrzeug zurück ab Depot oder wann ist das Fahrzeug irgendwo an einem Ladepunkt entlang der Strecke, mit was für einem Ladestand. Diese Informationen, die konsolidieren wir, kontextualisieren wir und daraus leiten wir jetzt eine Ladestrategie ab. Und ich sage bewusst Ladestrategie, weil Laden dann sowohl am eigenen Depot stattfinden kann, als auch an Ladepunkten entlang der Strecke. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal Kunden in Norwegen anschauen, die wir haben, die wir seit einigen Jahren begleiten, die das also sehr, sehr dynamisch und tagtäglich sehr intensiv betreiben im 2-3-Schichtentrieb, dann ist es klar, dass im Winter zum Beispiel Touren, die im Sommer ohne Probleme mit einer Batterieladung gefahren werden können, selbst mit einem Abfahrtsladestand von 100% trotzdem nicht ganz durchgefahren werden. Das heißt, es ist klar, dass diese Fahrzeuge entlang der Strecke laden werden müssen. Da gibt es tatsächlich einige Lademöglichkeiten, die LKW-tauglich sind. Und je nachdem, wie sich jetzt diese Tour entwickelt, bietet sich entweder der eine oder der andere Ladepunkt bzw. Truck-CPO an, diesen Ladevorgang durchzuführen, je nachdem, wann das Fahrzeug mit was für einem Ladestand wo ankommen kann. Das heißt, Laden entlang der Strecke ist ganz bewusst eben auch Teil einer Ladestrategie und kann durchaus ganz viel Sinn machen, auch kostenseitig Sinn machen, wenn man dafür dann in der Lage ist, Touren anzunehmen und elektrisch zu fahren und auch die Kostenvorteile einer elektrischen Tour dann mitzunehmen, auch wenn man zwischendurch nochmal 15% Ladestand öffentlich nachladen muss. Ne? Auch das ist etwas, was, wenn man heute sich den LKW, E-LKW-Betrieb bei vielen Logistikern anschaut, was nicht gemacht wird. Da wird gesagt, ich kann eigentlich nur auf Strecken fahren, wo ich 100% weiß, dass dieser LKW quasi mit einer Batterieladung wieder zurück, damit ich halt zu Hause den günstigen Ladestrom sozusagen an meinem Depot dann nehmen kann und nicht entlang der Strecke laden muss. Und wenn man aber tatsächlich mal reinschaut und nachrechnet, dann kann es sein, dass eine längere Tour, die nun mal eine Zwischenladung oder ein Top-up erfordert, durchaus profitabel sein kann und Sinn machen kann, wenn man denn aber weiß, wo, wann und wie viel geladen kann. Ja, und dann ist es zum Beispiel wichtig, dass wir dem Fahrer sagen, hey, mit dem Verlauf der aktuellen Tour wäre es jetzt angebracht, dass du an der und der Ladestation quasi abfährst von der Autobahn und dann 10% Ladestand dazu lädst. Nicht 15, nicht 5, aber auch nicht 100. Ja, und das ist eben das, was immer noch passiert, dass dann Fahrer stundenlang an der Ladestation stehen, weil sie das Gefühl haben, sie müssen auf Nummer sicher gehen und auf 100% laden. Wenn man ein vernetztes System hat, was einschätzen kann, wie viel Ladung denn genug ist, dann reicht es im Zweifel, die 10% zu laden und dem Fahrer zu sagen, verlass dich drauf, 10% reichen. Du riskierst damit keine nachfolgenden Lieferfenster. Du riskierst nicht, Ärger zu bekommen mit deinem Chef, weil du halt zu teuer irgendwo an der Strecke geladen hast. Du kommst trotzdem sicher an deinem Ankunftsort an und kannst da dann im Zweifel den Rest zu günstigen Konditionen nachladen.
Das klingt ja total nach so einem Logistik-First-Ansatz, den ihr da fahrt. Wie priorisiert denn aber das System oder sozusagen eure Software-Penion dann zwischen diesen ganzen Fragen, ne, Netzlimitierung, Ladeleistung, Fahrzeugverfügbarkeit und der pünktlichen Auslieferung? Also das muss ja alles miteinander in Einklang gebracht werden.
Ich glaube, genau dieses Thema operative Kontinuität, Liefertreue, wenn man so will, wird eigentlich immer als oberstes priorisiert. Jetzt gibt es darüber hinaus ja noch weitere Kriterien, nach denen man priorisieren kann. Und das ist tatsächlich häufig abhängig von den jeweiligen Betriebsmodellen unserer Kunden beziehungsweise von den jeweiligen Risikopräferenzen auch. Ja. Ja? Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, das Thema Smart Charging am eigenen Depot, um das mal als Beispiel zu nehmen. Es kann ja sein, dass der Kunde sagt, ich möchte zu den möglichst günstigsten Konditionen laden. Jetzt ist vielleicht das günstigste Ladefenster, also der günstigste Energietarif, die letzten anderthalb Stunden vor dem eigentlichen Abfahrtszeitpunkt. Jetzt könnte man ja hingehen und sagen, naja, dann warte ich halt quasi mit dem Großteil meiner erforderlichen Ladung, bis diese letzten anderthalb Stunden angebrochen sind und ich dann zu günstigsten Konditionen laden kann. Es kann aber zur Folge haben, dass falls dann in dem Fenster zum Beispiel ein Power-Modul, also ein Aspekt sozusagen der Ladesäule nicht richtig funktioniert, dass dann nicht ausreichend geladen wurde. Das heißt, hier kommt dann wiederum die Risikobereitschaft des Kunden ins Spiel. Wenn der sagt zum Beispiel, ich habe 6 Stunden Zeit, nach 50% der Zeit sollte mindestens 75% der Ladung bereits im Kasten sein, sozusagen, dann ist das ein sehr legitimer Priorisierungspunkt. Ja, dann heißt es, okay, dann kann das im Zweifel bedeuten, dass ich in den letzten anderthalb Stunden eben nicht das meiste an Ladung reinhole, weil der Kunde halt weniger risikoaffin ist. Ja, und das sind dann zum Beispiel so Punkte, die dann individuell vereinbart werden.
Damit verändert sich ja auch in gewisser Weise die Rolle des Lademanagements, oder? Wenn nicht mehr die Ladesäule, sondern am Ende der Transportauftrag der Ausgangspunkt ist. Und dann ist das ja auch nicht mehr so ein klassisches Lastmanagement, was man da betreibt, sondern so ein integriertes, betriebsorientiertes Lademanagement. Also am Ende, so stelle ich mir das vor, greift irgendwie alles ineinander.
Richtig. Und ne, also was du gesagt hast, Betriebsmanagement ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Es geht um den Logistikbetrieb, ja, um den Betrieb des elektrischen LKWs. Und das ist das, was hier gemacht wird. Die Tour, der LKW, die LKW-Bereitschaft steht absolut im Vordergrund. Alles andere ist nachgelagert. Selbst Energiekosten am eigenen Standort sind in gewissem Maße nachgelagert. Was man jetzt da zusätzlich noch machen kann, zum Beispiel das Thema Energiehandel oder netzdienliches Laden, ja, also Services, mit denen ich zusätzlich Geld verdienen kann, die sind ganz wichtig und werden in der Zukunft noch eine wesentlich größere Rolle spielen, aber die stehen immer hinter dem eigentlichen Logistikbetrieb. Und wenn man das verstanden hat, dann, glaube ich, hat man auch ein besseres Gefühl dabei, überhaupt zu elektrifizieren beziehungsweise die Elektrifizierung schneller hochzufahren, weil man eben nicht mehr sein eigentliches Kerngeschäft in Frage stellen muss. Ja, ich riskiere nicht mein Tagesgeschäft, ich riskiere nicht mein Kerngeschäft. Es ist insbesondere auch für Familienbetriebe ganz wichtig. Ja, wenn ich halt in der dritten, vierten Generation ein Fuhrunternehmen letztendlich leite, das mein Großvater irgendwann mal gegründet hat, dann möchte ich nicht die letzte Generation sein, die dieses Unternehmen leitet. Das heißt, dieses Risiko will ich nicht eingehen. Und ich glaube, die Gewissheit zu verstehen, dass es mittlerweile digitale Systeme gibt, die automatisiert den Kernbetrieb im Fokus haben und alles andere danach optimieren. Ja, und auch da wird natürlich auf Kosten optimiert, auf Ladekosten, wie gesagt, auf zusätzliche Einkunftsquellen. Auch hier ist die Möglichkeit gegeben, dass man seine Ladeinfrastruktur zum Beispiel auch Dritten gegenüber zur Verfügung stellt, um Kosten besser, schneller zu decken, um zweifel zusätzliche Einnahmen zu generieren. Aber immer nachgelagert nach sozusagen der Betriebsfähigkeit der eigenen Fahrzeuge.
Das klingt für mich auch so ein bisschen nach einem Kulturwandel, ja. Also da muss ja sozusagen ein Logistiker, ne, ob es jetzt der Inhaber oder der Disponent ist, sich auf Technologie verlassen. Das heißt, es sind digitale Prozesse und nicht mehr, ich sag mal, die früheren analogen Routinen aus der Dieselwelt, die ja so beim E-Truck nicht mehr funktionieren. Und du hast mir im Vorgespräch gesagt, das war ein schöner Satz, vor der Elektrifizierung kommt die Digitalisierung. Was meinst du damit?
Also wie gesagt, in der alten Dieselzeit, wenn ich sie mal, man getankt, wenn der Tank leer war und man hat bis voll getankt. Und dann ist man gefahren, bis der Tank wieder leer war. Und ich habe vor kurzem mit einem Fuhrparksleiter einer relativ großen Logistikfirma gesprochen und ihr eben unser System vorgestellt. Und da meinte er, das ist ja spannend. Könnt ihr das auch für Diesel machen? Ja, also ihr sagt mir ja im Grunde, wann ich wo wie viel laden soll, um auf der einen Seite operativ meine Aufträge zu erfüllen, aber gleichzeitig eben auch um Kosten zu minimieren. Also auch entlang der Strecke. Und er erzählte mir, dass er halt viel nach Spanien fährt und seine Fahrer halt an der hofeigenen Tankstelle ihren Tank volltanken und dann halt nach Spanien reinfahren. Und wenn der Tank dann leer ist, wird dann nachgetankt. Wenn man jetzt zum Beispiel wüsste, dass man mit einem Tankstand von 60% über die spanische Grenze käme und dort halt für 25, 30 Cent pro Dieselliter weniger tanken kann, dann würde man sich Millionen von Euro im Jahr sparen. Das hat nur bisher keiner gemacht, weil es einfach nicht rein vom operativen Betrieb her notwendig war. Es wäre sinnvoll gewesen, diese digitalen Voraussagefähigkeiten zu nutzen, Aber das hat man einfach nicht gemacht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt. Unternehmen und Mitarbeiter orientieren sich an dem, was sie in den letzten 10, 20, 30, 50, 100 Jahren gelernt haben, wie Fuhrparkunternehmen gemanagt werden müssen, wie gefahren werden muss, wie Transport organisiert. Und es gab jetzt schon seit geraumer Zeit digitale Möglichkeiten mit der Vernetzung von den Teilnehmern dieses Ökosystems, Fahrzeug, Tourenpläne etc., Effizienzen zu generieren, ohne dass es notwendig gewesen wäre, um den Betrieb trotzdem zu erfüllen. Und ich glaube, das ändert sich jetzt. Es ist mittlerweile eben einfach nicht mehr möglich, mit den Begrenzungen von Reichweite, mit den zusätzlichen Zeiten für das Vorbereiten des LKWs, diese Möglichkeiten nicht zu nutzen. Ja, es ist tatsächlich eine Frage von, ist es überhaupt möglich und nicht, wäre es nicht sinnvoll? Ja, und das ist, glaube ich, der Punkt. Wenn wir jetzt schauen, was das mit Mitarbeitern macht, die offensichtlich jetzt die letzten 30, 40 Jahre anders agiert haben, dann ist das eine Umgewöhnung. Und Umgewöhnungen, Veränderungen sind immer schwierig. Vertrauen zu fassen in Technologien, die im Zweifel Blackboxen sind, ist schwierig und werden im Grunde auch vielfach einfach erstmal abgelehnt. Und was wir daraus gelernt haben, ist, dass wir zwei Sachen machen müssen. Wir müssen auf der einen Seite Transparenz schaffen und auf der anderen Seite den Anwendern trotzdem nicht die Kontrolle abnehmen. Also, was will ich damit sagen? Wenn wir jetzt zum Beispiel schauen, ein LKW steht an der Ladesäule. Ich weiß, dass diese Ladesäule theoretisch 400 Kilowatt an Leistung bringen kann oder 200. Und der Ladeplan sagt jetzt, naja, du hast aber 8 Stunden Zeit. Wir versuchen, die Batterie zu schützen. Wir versuchen, im Zweifel günstige Energietariffenster mitzunehmen. Wir laden jetzt nicht mit 200 Kilowatt, sondern wir laden mit 15. Und jetzt kommt der Fahrer oder der Verantwortliche für den Hofbetrieb und sieht, dass diese Ladesäule nur mit 15 Kilowatt lädt und sagt, die ist kaputt. Das funktioniert nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Und was wir jetzt daraus geschlossen haben, ist zu sagen, okay, wir zeigen dem Fahrer, wann denn diese Ladesession tatsächlich beendet sein wird mit dem aktuellen Ladeplan und wir zeigen eben auch, wann die nächste Tour beginnen soll. Dass wir wissen, dass die nächste Tour erst in 8 Stunden beginnt und der Ladevorgang wird in 7 Stunden abgeschlossen sein. Das zeigen wir im Zweifel dann auf großen digitalen Displays, sodass der Kunde das Gefühl hat oder der Anwender, okay, dann wird das ja offensichtlich in Ordnung sein. Das System weiß ja, was sozusagen das Ziel hier ist. Das Zweite ist, dass wir dem Kunden immer die Möglichkeit geben, relativ einfach auf Knopfdruck Ladeprofile zu überschreiben. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel, und das haben wir relativ häufig, wir haben einen Kunden, der Lebensmittellogistik betreibt, wo jetzt zum Beispiel ein Fahrzeug am Freitag um 5 abgestellt wird und mit sehr wenig Ladestrom beladen wird, weil die nächste Tour erst am folgenden Montag beginnt, also übers Wochenende. Und jetzt wird aber spontan ad hoc entschieden, dass dieses Fahrzeug jetzt doch nochmal in den nächsten 1,5 Stunden auf die Straße muss, um eine zusätzliche Tour vom Wochenende zu fahren. Ja, dann kann es sein, dass das Tourenplanungssystem das noch nicht weiß, dass aber der Disponent es weiß und im Zweifel dem entsprechenden Mitarbeiter für den Hofbetrieb sagt, das Fahrzeug muss jetzt schneller vorbereitet werden. Und dann gibt es bei uns einen Button, der letztendlich den aktuellen Ladeplan überschreibt und sagt, diese Ladesäule braucht jetzt Vollgas, damit das Fahrzeug tatsächlich in 1,5 Stunden wieder fahren kann. Ja, also diese beiden Komponenten, Transparenz und Kontrolle beziehungsweise das Gefühl, man ist dem nicht hilflos ausgeliefert. Das muss man gewährleisten.
Spannend. Also ein bisschen Digitalisierung, ganz viel Digitalisierung, aber auch ein bisschen Kulturwandel und natürlich Vertrauen schaffen in diese Technologie. Ich hoffe, ihr macht jetzt Panion nicht zur Diesel-Management-Software. Ich bin froh, dass du am Ende doch wieder übers Laden gesprochen hast. Mich würde mal nochmal das Zielbild interessieren. Also wollt ihr im Grunde am Ende des Tages eine vollständige Automatisierung der Logistik und ich sag mal Lademanagement-Prozesse oder eine bessere Entscheidungsunterstützung?
Wir glauben nicht, dass wir den Betrieb vollständig automatisieren können. Dafür ist tatsächlich auch nochmal die Erfahrung, die Fähigkeiten der Mitarbeiter, die heute in diesen Betrieben arbeiten, zu wichtig. Gerade bei unvorhergesehenen Situationen ist es immer wichtig, dass jemand drauf guckt. Was wir vor allen Dingen wollen, ist, dass E-LKWs genauso flexibel eingesetzt werden können wie Diesel-LKWs, weil das am Ende ausschlaggebend dafür ist, dass sich das System E-LKW rechnet. Jeder Kilometer, der gefahren werden muss, sollte auch elektrisch gefahren werden können. Und dafür muss man sämtliche Spielräume, die nun mal im Transportplan zur Verfügung stehen, ausnutzen und sämtliche Informationen, die über Lademöglichkeiten zur Verfügung stehen, kennen und entsprechend umsetzen. Dabei verstehen wir uns als Companion des Mitarbeiters in diesen Logistiktrieben, um tatsächlich bessere Entscheidungen zu treffen, beziehungsweise insbesondere auch bei unvorhergesehenen Ereignissen Entscheidungsunterstützung zu bekommen.
Also der Begleiter auf der entsprechenden Tour. Und dann gehe ich mal davon aus, Markus, dass du den Auftrag des Dieselpreismanagements abgelehnt hast, Hand aufs Herz.
Den haben wir abgelehnt. Den haben wir tatsächlich abgelehnt, ja.
Da bin ich jetzt erleichtert hier bei E-Mobility Insights. Lass uns mal zu den Praxisbeispielen kommen, denn ihr habt ja viel zu berichten. Ich kann mich noch erinnern, so grob vor einem Jahr hast du mir mal Einblick in euer Backend gegeben und hast mir die Flotte in Norwegen gezeigt, in Asko, wo da gerade welcher LKW, warum, wo lang fährt und lädt. Das war total beeindruckend. Was lässt sich denn von diesem Beispiel lernen?
Also Asko ist ein ganz, ganz spannender Fall. Unternehmen mit 700 LKWs, davon sind mehr als 300 mittlerweile elektrisch. Und der Plan ist ganz klar, dass kein Dieselfahrzeug mehr gekauft wird. Jeder jetzt neu anzuschaffende LKW wird elektrisch gekauft. Lebensmitteldistribution sowohl an Supermärkte, und das sind relativ vorhersehbare Buchen, aber eben auch an Restaurants und Hotels. Das sind sehr dynamische Touren. Das heißt, ganz unterschiedliche Betriebsmodelle innerhalb eines Unternehmens, zum Teil an den gleichen Standort. Wie gesagt, denen war insbesondere wichtig, dass Betriebskontinuität trotz der Einschränkungen, die mit E-LKWs einhergehen, gewährleistet ist. Insofern haben wir damals tatsächlich mit Asko im Kopf dieses System Pennion gebaut. Ja, und Betriebskontinuität als oberste Priorität definiert. Und hier geht es mittlerweile tatsächlich um Touren, die alles von, ich sag mal, 60 Kilometer bis 900 Kilometer umfassen. Norwegen ist ja riesig, da geht es also auch durchaus um Touren von Oslo nach Bergen, wo natürlich auch mehrmals auf der Strecke im Zweifel nachgeladen werden muss, was aber tatsächlich einfach gelebter Alltag ist. Und da ist man tatsächlich auch auf Seiten der Fahrer und der Disponenten mittlerweile komplett abgebrüht. Ja, also da verlässt man sich auf das System und ist relativ entspannt. Und das macht jetzt tatsächlich Schule. Da ist es auch nicht so, dass an jeder Laternenecke irgendwie eine Ladestation steht, sondern da hat man tatsächlich mit den zur Verfügung stehenden Mitteln digital das Beste rausgeholt. Und es ist tatsächlich so, dass europäische andere Lebensmittellogistiker, Supermarktketten nach Oslo fahren, um sich anzuschauen, wie Asko das gemacht hat. Und das kommt uns natürlich so ein bisschen zugute, weil wir so ein bisschen das Operating System für das Thema Laden bei Asko geworden sind und insofern auch von Asko in Vordergrund gestellt. Asko ist ein Case. Wir haben andere Cases. Wir haben zum Beispiel Amazon. Ja, Amazon hat ja letztes Jahr relativ öffentlich angekündigt, jetzt die Elektrifizierung der sogenannten Mittelmeiltransporte einzuläuten. Wir haben 200 E-Actros angeschafft, die insbesondere in UK an verschiedenen Standorten jetzt eingeflottet wurden. Das ganze Lademanagement betreiben wir. Asko hat übrigens, Amazon also hat auch vor, die verfügbare Ladeinfrastruktur Dritten gegenüber zu öffnen. Auch das, wie gesagt, erfordert ein Verständnis, was denn die eigenen Fahrzeuge an Energie brauchen, wann sie da sind, wann die verfügbaren Ladepunkte mit eigenen Fahrzeugen sozusagen besetzt werden und wann dann tatsächlich Möglichkeiten für Drittladen besteht.
Und das kann eure Software auch mit abbilden, ja?
Das kann sie auch abbilden, genau, dass wir quasi Buchungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Und Buchung, das ist auch interessant, heißt eben nicht, naja, ich habe einen Slot für 12 Uhr gebucht, also so statische, ich nenne das immer Cadently-Reservierungen und gebe dem Drittlader halt irgendwie so eine Karenzzeit von 15 Minuten vorher und nachher, in der er kommen kann, um seine Ladesession zu beginnen. Ja, weil das insbesondere bei längeren Transporten und Zweifel auch mit mehreren Lieferstops dazwischen einfach unmöglich ist, zu sagen, ich komme um 12. Ja, also dann kann ich mir das vornehmen, aber im Zweifel kommt das Fahrzeug dann schon um 11, weil zu viel Puffer eingeplant worden war. Oder es kommt zu spät. Das heißt, hier sprechen wir auch von dynamischen Reservierungen, das heißt ETA-basierten Reservierungen. Wir haben also den großen Vorteil dadurch, dass wir ja zumindest bei den Fahrzeugen, die wir mitmanagen, auf die Telemetrie zugreifen können, wissen und im Zweifel schon Stunden vorher wissen, dass ein Fahrzeug zu spät oder zu früh kommen wird. Und das können wir dann berücksichtigen in der Koordination, Disponierung, Disposition von Ladeenergie, Leistung und zur Verfügung stehenden Ladeinfrastruktur an den Standorten, wo diese Reservierungen dann ausgeführt werden.
Das ist ein sehr, sehr spannender Punkt, der ja auch bedeutet, dass die Truck-CPOs diese Daten ja auch bekommen. Denn wenn du mit deiner Software einem LKW X, der hier gerade gekühlte Lebensmittel an Bord hat, sagt, du fährst jetzt mal bitte 10 Minuten zum Laden raus, weil das passt jetzt perfekt in die Tour, dann muss ja da auch frei sein. Also da muss ja der Truck-CPO schon wissen oder die Anlage vor Ort wissen, jetzt die Spur, die Ladestation, da kommt gleich der Truck. Da sind wir noch lange nicht, oder?
Das stimmt, ja. Also CPOs haben da im Zweifel ein großes Interesse daran zu verstehen, wie dynamisches Reservieren funktioniert, wie man das verarbeiten kann und wie man tatsächlich eben auch zum Beispiel so ein ETA mitführen kann. Also wir haben jetzt natürlich für die Fahrzeuge, die wir selber managen, wie gesagt, diese Telemetrie-Integration, haben aber auch die Möglichkeit über eine App, die dann zum Beispiel auf die GPS-Funktionalitäten eines Smartphones zugreifen, für Fahrzeuge, die nicht in unserem System bekannt sind, letztendlich dynamisches Reservieren anzubieten. Der allgemeine Logistikbetrieb ist sowieso schon mit vielen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten lang der Strecke verbunden, was jetzt zum Beispiel Verkehrsaufkommen, Baustellen, gesperrte Tunnel etc. angeht. Wenn jetzt noch dazu kommt, dass ich mich jetzt um 5 Minuten verspätet habe und ich jetzt irgendwie eine Stunde lang warten muss, um meinen Slot zu bekommen, um laden zu können. Das heißt, ich habe jetzt noch eine weitere Stunde zusätzlicher Todzeit, dann kann das ganz schnell bedeuten, dass die Tour wirtschaftlich negativ ist. Das heißt, wenn ich elektrisch laden möchte an einem CPO-Standort, dann muss irgendwie gewährleistet sein, dass ich sofort drankomme. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Und jetzt ist es zum Beispiel ja so, dass insbesondere die Truck-CPOs ein Interesse daran haben, insbesondere mit großen 3PLs Vereinbarungen zu schließen, die dann für ein Jahr so und so viel Gigawattstunden an Ladeenergie sozusagen vereinbaren. Ja, das heißt, ich bekomme einen besseren Preis als DSV oder Hühn und Nagel, selbst als kleinerer Logistiker. Wenn ich mich aber committe, eine bestimmte Abnahmemenge in einem Jahr abzunehmen oder in einem Berechnungszeitraum. Dann erwarte ich aber auch, dass wenn ich dann da ankomme, dass dann bitte schön eine Ladesäule frei ist. Ja, es kann nicht sein, dass jedes Mal, wenn ich jetzt quasi bei diesem CPO anlande, dass der mir sagt, ja, dann musst du leider eine Stunde warten und ich muss gegebenenfalls woanders laden, weil ich die Stunde einfach nicht habe. Das heißt, hier muss das System öffentliches LKW-Laden tatsächlich auch diese Anforderungen an Flexibilität der Logistiker berücksichtigen. Und dafür braucht man halt Verständnis. Erstens, was ist der ETA und wie entwickelt er sich über den Zeitraum? Und zweitens, was heißt das für meine Disposition von Ladeenergie und Ladeinfrastruktur an meinem Standort zu dem jeweiligen Zeitpunkt?
Also es wird noch komplexer, aber natürlich im Ergebnis dann auch noch geschmeidiger, wenn es so umgesetzt wird. Du hast jetzt Praxisbeispiele aus Norwegen und UK genannt, auch jeweils große Flotten, also wirklich auch beeindruckend. Was gibt's denn aus Deutschland zu berichten? Habt ihr da auch schon Kunden?
Wir haben Kunden in Deutschland. Wir arbeiten zum Beispiel mit der Firma Stickel zusammen, mit der Firma Rotärmel, beides Pioniere im Bereich E-Lkw. Betrieb, Östringen, Nagold, verschiedene Standorte in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz. Und wie gesagt, hier reden wir durchaus von Situationen, wo anfangs nur 350 Kilowatt Netzanschlussleistung an den Standorten zur Verfügung standen. Weil man trotzdem gesagt hat, okay, wir haben verstanden, dass wenn wir die Anforderungen aus unseren Transportplänen und die Tatsachen sozusagen der Fahrzeuge richtig miteinander in Verbindung setzen, dass wir damit auskommt. Das haben wir denen quasi vorgerechnet und man hat sich darauf eingelassen und ist diesen Weg der kulturellen Transformation, Digitalisierung gegangen und steht jetzt tatsächlich sehr vorteilhaft da im Wettbewerb mit anderen. Ja, also beide Kunden sind hochzufrieden. Und natürlich kommt es da immer mal wieder zu, sagen wir mal, Ausfällen von Ladesäulen oder Ladeabbrüchen und so weiter. Aber mit einem digitalen System, was eben in Echtzeit mit den Fahrzeugen, mit der Ladeinfrastruktur und den jeweiligen Tourenplänen verbunden ist, das einem genau sagt, was jetzt zu tun ist, ist das alles handelbar. Ja, und die TCOs dieser Unternehmen für elektrisches Fahren sind überwiegend jetzt positiv, also im Sinne von verglichen mit Dieseltouren. Auch hier ist zum Beispiel die Aufgabe zu überlegen, wenn ich jetzt Autobahnkilometer fahre, ja, um jetzt zum Beispiel die Mauteinsparung mitzunehmen, die es ja nun mal für E-LKWs gibt, dann errechnet sich so eine Tour wesentlich schneller. Das heißt, anfangs gab es da so eine Art Impuls, dass man halt, wie gesagt, eher so diese Touren um den Kirchturm herum mit den elektrischen LKWs durchführt, weil das relativ sicher und verlässlich ist. Mittlerweile ist auch man da das übergegangen, durchaus aktiv, proaktiv längere Touren, die dann eben auch Autobahnen und Landstraßenkilometer beinhalten, offensiv anzugehen. Ja, und das ist genau dieses Unternehmertum, von dem ich gesprochen habe. Die Unternehmen haben sich mit ihren jeweiligen individuellen Betriebsmodellen und Tourenanforderungen beschäftigt, haben es durchgerechnet, haben es durchgespielt, haben erkannt, was für Parameter sie haben, die man beeinflussen kann, und haben das für sich genutzt und haben jetzt einen Wettbewerbsvorteil.
Spannend, dass es diese Beispiele inzwischen auch in Deutschland schon gibt. Und jetzt haben wir ja auch seit kurzem die Situation, dass auch die Schnellladestandorte im LKW-Deutschland-Netz erstmal an den unbewirtschafteten Rasthöfen ausgeschrieben sind. Ja, also auch da wird schnelle Ladeinfrastruktur ausgebaut. Das heißt, es gibt am Ende auch mehr Flexibilität. Auch in den Depots tut sich ja wahnsinnig viel, Markus. Und ich würde mit dir jetzt so langsam hier auf die Zielgerade kommen und dich nochmal zwei Dinge fragen. Wenn jetzt so ein Logistiker loslegt, wirklich erst jetzt loslegt, vielleicht motiviert durch diesen Podcast, was muss er als erstes tun, wenn er ernsthaft in die Elektrifizierung einsteigen will, und welche Denkweise aus seiner alten Dieselwelt muss er sofort loslassen?
Na, ich glaube, er muss offen sein. Es hilft auf positive Beispiele von Unternehmen, die heute bereits elektrisch fahren und das geschafft haben, zu schauen. By the way, diese Unternehmen sind in der Regel auch sehr offen, was das Teilen ihrer Erfahrung angeht. Ja, also im Zweifel sind da auch quasi Kosten entstanden, dadurch, dass man am Anfang Fehler gemacht hat, die ein Unternehmen, was jetzt quasi anfängt, sich einsparen kann. Also ich glaube, wie gesagt, es reicht nicht zu sagen, ich tausche einfach einen LKW durch einen elektrischen LKW aus und ich kaufe mir jetzt eine Ladesäule und dann geht's los. Und ich mache alles andere wie gehabt. Ich glaube, wie gesagt, es ist wichtig zu verstehen, was sind die Anforderungen aus meinem tagtäglichen Logistikbetrieb? Wie kann ich das optimal entsprechend unterstützen? Und dann durchaus auch so früh wie möglich solche digitalen Tools wie Panion zu benutzen, weil das halt nochmal Transparenz schafft. Ja, du bekommst tatsächlich reelle Informationen, was denn tatsächlich möglich ist mit deiner Ladeinfrastruktur, mit deiner individuellen Ladeleistung, mit deinen Trucks, die du jetzt gekauft hast, in deinem Kontext. Du hast Daten, Verbrauchsdaten, du hast entsprechend automatisierte Planung, die man natürlich ausweiten kann. Im Sinne von, was würde denn passieren, wenn ich jetzt 3 weitere E-LKWs habe oder 10? Ginge das denn immer noch? Ja, das können wir letztendlich simulieren beziehungsweise mal durchspielen, weil wir existierende Echtdaten haben aus den Anfängen mit den ersten 5 bis 10 Trucks. Ja, also diese Transparenz und dieses Nachrechnen, das muss man einfach machen.
Einfach machen und eben nicht erst die perfekte Infrastruktur abwarten, sondern zum Beispiel mit eurer intelligenten Steuerung früher starten. Ist das die Kernbotschaft, die zugespitzte Botschaft an die Branche?
Ja, ich glaube, die wichtigste Botschaft ist jetzt anfangen. Ja, und man muss jetzt nicht die gesamte Flotte elektrifizieren. Man kann mit einigen E-LKWs starten. Aber jetzt anfangen, weil insbesondere was das Thema Netzanbindung angeht, man kann mit 350 kW unfassbar viel schon heute machen. Nichtsdestotrotz optimalerweise, insbesondere im skalierten Szenario, braucht man mehr. Die entsprechenden Ausbauzeiten sind mittlerweile sehr lang. Wenn ich mich jetzt nicht darum bemühe, möglichst bald einen größeren Anschluss zu bekommen, in 2-3 Jahren werden diese Wartezeiten noch länger werden. Und insofern, sich jetzt konzeptionell mit diesem Thema zu beschäftigen, jetzt einzusteigen und eben selbst, sagen wir mal, Engpässe mit digitalen Lösungen wie von Panion zu begegnen, das ist mein Appell.
Also, jetzt anfangen ist der Appell, aber wir müssen jetzt aufhören. Markus, vielen, vielen Dank für all diese Insights hier bei unserem Electrif Podcast.
Danke ebenfalls.
Also, die Botschaft ist, denke ich, klar geworden, vor der Elektrifizierung kommt die Digitalisierung der Lkw-Flotte. Und wenn man dann alles miteinander digital verbindet und steuert, dann kann man auch mit wenig Ladeinfrastruktur unter Umständen schon viele elektrische Lkw betreiben, um dann Stück für Stück weiter auszubauen. Markus Krüger hat das, wie ich finde, am Beispiel von Panion sehr gut erklärt. Und wenn Sie noch mehr über elektrische Lkw in der Logistik erfahren wollen, dann schauen Sie diese Tage auch gerne mal auf www.electrif.de. Pennyhub.net vorbei, denn im Rahmen unserer Themenwoche Truck Charging finden Sie dort gerade alle möglichen spannenden Beiträge rund um das Laden elektrischer Lkw. Das war E-Mobility Insights für heute, der Podcast von Electrif. Danke fürs Zuhören und bis bald.